predige heute Morgen weiter über den Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 12 bis 18. Philipper 2, 12 bis 18. Da heißt es darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, so müht euch nicht nur wie in meiner Anwesenheit, sondern weit mehr jetzt in meiner Abwesenheit um euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als das Vollbringen wirkt, um seines Wohlgefallens willen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr untadelig und ohne falsch werdet. Makellose Kinder Gottes, mitten unter einem verkehrten und verdrehten Geschlecht, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Lebenswort festhaltet, mir zum Ruhm, auf den Tag Christi, damit ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Aber wenn ich auch als Trankopfer hingegeben werde, neben dem Opfer und der priesterlichen Darbringung eures Glaubens, so freue ich mich und ich freue mich mit euch allen. Gleicherweise aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass hier in Obertshausen der Vater des modernen Computers wohnte, ein Professor Dirks in der Alexanderstraße, die Straße, die zum Schwimmbad führt, ich denke im letzten Haus hinten rechts. Er hatte nach dem Krieg ein Patent auf eine Magnettrommel, die in jedem Computer war, heute nicht mehr ist. Musste lange prozessieren, bis sein Patent anerkannt wurde, auch von IBM, und dann wurde er über Nacht Millionär und die Dollars flossen ihm zu. Als er die Maschine entwickelt hat, hat er sie öffentlich vorgeführt. Und bei der Vorführung, alles was herauskam, war Mist. Alles falsch. Sehr peinlich. Was war passiert? Sein Mechaniker hatte vorher das Gerät irgendwie nochmal gründlich auseinandergenommen, überprüft und leider zwei Drähte über Kreuz verlötet, die genau andersrum gehörten. Als sie dann richtig saßen, lief die Maschine so, wie er sie konstruiert hatte. In diesem Moment hatte er ein Aha-Erlebnis. Ab und zu gibt es sowas ja mal, wo ihm ein Licht aufging. Er sagte, aha, die Maschine hat lauter Mist produziert, weil zwei Drähte über Kreuz verlötet waren. Aber ich mache da auch manchmal Mist in meinem Leben. Ich mache genau das Gegenteil von dem, was ich will. Aber ich habe keine Drähte, die falsch verlötet sind. Wo liegt mein Problem? Und er hat viele Fragen gestellt. Er hat eigentlich die Fragen gestellt, die so in Römer 7, Vers 19 schon stehen. Hat entdeckt, dass er ein Mensch im Widerspruch ist. Römer 7, 19 heißt es, das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das führe ich aus. Das heißt manchmal genau das Gegenteil. Seine Freunde und Bekannten sagten, ja, haben wir auch schon erlebt, leider, dass wir genau das Gegenteil von dem erreicht haben, was wir wollten. Und im Gespräch mit Christen in Frankfurt, so zwei Jahre später, fand er in einen Hausbibelkreis hinein, stellte fest, das Problem ist altbekannt, heißt Sünde, aber auch die Lösung ist bekannt und die heißt Jesus. Und dann hat er sein Leben im Gebet Jesus anvertraut und ist Christ geworden, um sozusagen aus diesem Widerspruch herauszukommen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal entdeckt haben für sich, dass Sie vielleicht auch so ein Mensch im Widerspruch sind, der manchmal genau das Gegenteil von dem tut oder erreicht, was er eigentlich möchte. Denken Sie an einen Mann wie Petrus in der Bibel. Was hat er seinem Freund Jesus kurz vor dem Tod gesagt? Ich werde bei dir sein, auch wenn ich mit dir sterben müsste. Und Jesus sagte, du kennst dich nicht. Noch ehe der Hahn einmal kräht, wirst du dreimal behauptet haben, dass du mich nicht kennst. So war es dann auch. Genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich wollte. Ich sah gerade dieser Tage eine nette Karikatur, bösartig erfunden, vielleicht auch nicht, wo ein Ehemann so in dem Haushalt Schilder angeklebt hat. Also an der Spülmaschine häufiger ausräumen, Haushaltsgeld besser planen, Brotkasten sauber machen und so weiter, hatte er viele Schilder verteilt und seine Frau stand daneben und machte irgendwie ein merkwürdiges Gesicht, so etwas vorwurfsvoll und sagte, aber Liebling, ich liebe dich doch. Das ist auch so ein Mensch im Widerspruch, was häufig vorkommt. Eigentlich liebe ich dich, aber in der Praxis zeige ich dir vielleicht das Gegenteil. Aber ich liebe dich doch. Hier in diesem Abschnitt der Philipper ist ein guter Ausweg gezeigt, wie wir aus diesem Widerspruch herauskommen. Da heißt es, schaffet Müht euch um euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als das Vollbringen wirkt, um seines Wohlgefallens willen. Also nicht nur das Wollen mit einem anderen Ergebnis hinterher, sondern das Wollen und Vollbringen. Vorher ist aber hier noch eine sehr schöne Anrede, da heißt es, meine Geliebten. Ich las gerade ein schlaues Zitat von einem Professor Heidmeier, ein Konfliktforscher, über Rechtsextremismus. Und er sagte, die Ursache dafür ist ein Anerkennungszerfall in unserer Gesellschaft. Das Wort hatte ich noch nicht gelesen, fand ich ganz interessant. Anerkennungszerfall. Das heißt, wenn ich nicht mehr weiß, wem ich wertvoll bin, dann spielen auch alle anderen Menschen für mich keine Rolle mehr, weil sie auch keinen Wert haben. Und dann spielen auch die Normen der Gesellschaft keine Rolle mehr. Sie sind bedeutungslos. Fand ich interessant, wenn ich nicht mehr weiß, wem ich wertvoll bin, ein Anerkennungszerfall. Und hier ist die Anrede Geliebte. Das heißt, wenn jemand zum Glauben findet an Jesus, spätestens dann erfährt er, wem er wertvoll ist. Es ist natürlich schön, wenn er es auch vorher schon durch Menschen erfährt, sei es zu Hause oder auch unter Christen. Ja, und jetzt diese interessante Formulierung, schaffet, dass ihr selig werdet oder müht euch um euer Heil mit Furcht und Zittern. Gibt so ein Goethe-Zitat, kennen Sie vielleicht, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Ist das gemeint? Wahrscheinlich nicht, weil es ein Irrweg ist. Ich kann mich nicht strebend bemühen und Gott gibt mir dann noch sozusagen als Bonus die Erlösung obendrauf. Sondern Gott ist souverän. Aber es gibt ein gutes Bild, um die Frage zu klären, wie ist das im Verhältnis zwischen Gottes Willen und meinem Willen? Ergänzen die sich? Sind das Widersprüche? Spielt mein Wille überhaupt keine Rolle? Oder eine entscheidende? Wenn Sie ein Geschenk empfangen, gibt es immer einen Geber und einen Empfänger. Das Geschenk kommt von dem Geber, aber ohne dass der andere es empfängt, würde es nicht bei ihm landen. Fügt er dem Geschenk was hinzu, indem er es annimmt? Ich glaube nicht. Aber wenn er es nicht annehmen würde, hätte er es nicht. Das heißt, da muss sein Wille immer eingeschaltet sein. Vielleicht haben Sie auch schon ein Geschenk abgelehnt, weil Sie merken, da drückt Ihnen irgendjemand was aufs Auge, was Sie nicht haben wollen, und sagten, bitte nehmen Sie es wieder mit. Was dann für den anderen natürlich sehr herausfordernd wäre. Ein Geber und ein Empfänger, der Empfänger fügt dem Geschenk nichts hinzu, aber wenn er das Geschenk nicht annehmen würde, hätte er es nicht. An der Stelle wird schon deutlich, Gottes Wille schaltet meinen Willen immer ein. Ohne meinen Willen zu aktivieren, empfange ich seinen Willen letztlich auch nicht. Aber mein Wille fügt dem, was er gibt, nichts hinzu. Da gibt es viele gute Beispiele. Zum Beispiel Sprüche 10, Vers 31. Das Ross ist gerüstet für den Tag der Schlacht, aber der Sieg kommt vom Herrn. Gut, heute haben wir keine Streitrosse mehr, aber das Bild ist klar, das Ross muss trainiert sein, der Reiter muss üben zu kämpfen. Aber wenn er wirklich gewonnen hat, sagt er, der Sieg kommt vom Herrn. Ich habe mich vorbereitet, aber Gott hat es gelingen gegeben. Oder Sprüche 10, 22. Der Segen des Herrn allein macht reich, eigenes Mühen tut nichts hinzu. Eigenes Mühen tut nichts hinzu, also brauche ich doch gar nichts zu tun. Nein, ohne eigenes Mühen wäre ich faul und Faulheit segnet Gott nicht. Eigenes Mühen fügt nichts hinzu, aber ohne eigenes Mühen gäbe es wahrscheinlich auch den Segen Gottes in dieser Weise nicht. Es ist eine Ergänzung. Jesus sagte seinen Freunden einmal, Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, wenn ich euch nicht führe, könnt ihr nichts tun, was Gott gefällt. Stellen Sie daneben die Aussage von Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Das heißt, ohne Jesus wird es nichts und ohne Ihren persönlichen Glauben wird es auch nichts. Das ist eine Ergänzung. Jemand sagte, alles kommt von Gott, aber er benutzt die Brücke unseres Glaubens und Betens, um es mitzuteilen. Alles kommt von Gott. Aber ihr benutzt die Brücke unseres Glaubens und Betens, um es mitzuteilen. Genau darum geht es. Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das tröstet mich oft, wenn ich denke, ich könnte irgendwo zwischendrin auch den Weg verlieren. Aber er fängt den Glauben nicht nur an, sondern er zieht ihn auch durch, indem er mich ermutigt. Wenn ein Mensch anfängt, Gott zu suchen, wer ist dann aktiv? Klar, er. Aber vorher ist Gott aktiv, weil er ihm das Verlangen nach sich selbst ins Herz gelegt hat. Das heißt, Gott hat ihn erst gesucht und wenn er jetzt sich aufmacht und sagt, ich möchte Klarheit, wer Gott ist, ist das eigentlich nur die Antwort. Schaffet, dass ihr selig werdet oder müht euch um euer Heil. Das heißt, arbeite an deinem Christsein, arbeite daran, dass es Profil gewinnt, dass du immer mehr Gott vertraust und dich für ihn einsetzt und von ihm einsetzen lässt. Und dann steht hier mit Furcht und Zittern. Soll ich vor Gott zittern? Soll ich ihn fürchten? Ehrfurcht mit Sicherheit. Es kann sein, dass Gott jemand eine Last auflegt, auch hier unter uns, oder aufgeladen hat, und derjenige sich fürchtet. Werde ich die Last weiter tragen können? Ist das nicht zu viel für mich? Bis ihm dann irgendwann auffällt, denn in Psalm 68 zum Beispiel steht, Vers 20, er lädt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Das heißt, er trägt selber mit, sodass auch dieses Furcht und Zittern an der Stelle ein Stück weit aufgefangen wird. Oder stellen Sie vor, Gott lässt Sie zu einer Prüfung zu. Ich nehme an, die meisten von Ihnen haben schon x Prüfungen gemacht in der Schule und Führerschein und früher Fahrradprüfung und Schwimmprüfung und was es da alles gibt. Und dann gibt es auch Prüfungen Gottes in Ihrem Leben, wo er irgendwelche Schwierigkeiten zulässt, um rauszukriegen, wie kommen Sie da hindurch. Eine Prüfung hat ja eigentlich nur dann Sinn, wenn Sie vorbereitet sind, sonst ist eine Prüfung witzlos. Das heißt, wenn Gott Sie zu einer Prüfung zulässt, hatten Sie die Chance, vorbereitet zu sein, um da wirklich durchzukommen und sie auch zu bestehen. Aber es kann schon sein, dass da auch ein Stück Furcht und Zittern entsteht. Wie komme ich da durch? Komme ich da heil durch im Vertrauen oder werde ich bitter? Oder wenn Gott Erziehungswege führt, ja, vielleicht gehen sie einen falschen Weg und Gott wirft ihnen liebevoll einen Knüppel zwischen die Beine, sodass sie hinfallen und auf die Nase fallen. Und dann sagen, warum gerade ich? Aber eigentlich wissen sie genau, das ist richtig, was er tut. Er stoppt mich auf einem falschen Weg. Da kann schon Furcht und Zittern einmal entstehen, aber zu wissen, da ist einer, der tut das aus Liebe, nicht um das Leben zu zerstören, ganz im Gegenteil, um es aufzubauen und zu befreien. Oder wenn er sie in eine Verantwortung hineinführt, sei es beruflich oder auch in der Gemeinde, die sie bisher nicht hatten, wo sie mehr Verantwortung haben als vorher und sagen, bin ich dieser neuen Aufgabe gewachsen oder werde ich da nicht zurechtkommen. Gott überfordert sie nicht, sondern meistens bereitet er Dinge vor. Finde ich interessant, wenn ich irgendwann mal schüchtern jemand frage, ob er sich vorstellen könnte, vielleicht an irgendeiner Stelle mitzuarbeiten, und er sagt, oh, das habe ich mir auch schon überlegt, dann weiß ich, Gott arbeitet von zwei Seiten, da hat er jemand schon vorbereitet für diese Verantwortung, auch wenn es für ihn immer noch eine große Herausforderung ist. Der stelle die persönliche Frage, wo haben Sie sich schon eingesetzt für Gott oder auch einsetzen lassen? Wo haben Sie an sich und Ihrem Glauben gearbeitet, damit er klarer wird, die Nähe zu Gott intensiver? Und wo arbeitet Gott an Ihnen? Ungläubige Menschen haben keine Furcht vor Gott, die zittern nicht vor Gott. Wenn Sie den Ausverkauf unserer Werbung gerade beobachten, die Fantasielosigkeit, wo dann in erster Linie noch religiöse Motive abgemarktet werden, irgendwo ohne Gottesfurcht eingesetzt werden für andere Zwecke. Da wird deutlich, Menschen, die Gott nicht kennen, fürchten ihn nicht. Erst wenn sie zum Glauben kämen, würden sie ihn ernst nehmen und dann für viele Dinge um Vergebung bitten. Hier heißt es jetzt, das Ganze wäre zu seinem Wohlgefallen. Das ist ja der Sinn ihres und meines Lebens, Gott wohlzugefallen, das heißt, ihn zu ehren. Das ist der Sinn des Lebens. Und dann geht es hier weiter, tut alles ohne Murren und Bedenken. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn Sie mal das Buch Mose gelesen haben, 1, 2, 3, 4, 5, kann es ja sein, dass Sie irgendwo stecken geblieben sind, weil dann all diese Aufzählungen kamen, der hat dieses Land gekriegt oder der hatte den Sohn und jenen und so weiter. Es war da nicht mehr ganz so interessant, aber interessant ist der Auszug aus Ägypten. Da kommen viele Herausforderungen auf die Leute zu und sie erleben immer wieder Gott. Und jedes Mal, wenn eine neue Herausforderung kommt, was machen sie? Sie murren. Sie sagen, das wollen wir nicht, nur einer betet, das ist Mose. Ich weiß nicht, wie es bei den Herausforderungen in Ihrem Leben ist, vielleicht ähnlich. Warum gerade ich? Warum schon wieder? Warum so intensiv? Und jemand sagte mal sehr nett, es ginge darum, von der Mur in die Dankestraße umzuziehen. Ich weiß nicht, wie oft Sie schon umgezogen sind, vielleicht schon sehr häufig, aber ob Sie diesen Umzug schon hinter sich haben von der Mur in die Dankestraße, das weiß ich nicht, wobei das auch eine Frage an mich persönlich ist. Denn dort, wo wir danken lernen, entsteht Vertrauen, das wächst. Werfet euer Vertrauen nicht weg, steht im Hebräerbrief. Und das ist sicher schön, Gott gegenüber auszudrücken, dass es so ist. Ja, dann heißt es, werdet ohne falsch und makellose Kinder Gottes mitten unter einem verdrehten Geschlecht, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter, also wie Sterne. Sehr interessant, wenn Leute zum Glauben kommen, ob sie dann der Umgebung positiv auffallen, überhaupt nicht, oder negativ. Nicht nur durch den Aufkleber am Auto, sondern vielleicht durch ihr Leben. Da gab es eine Erweckung in Wales vor einigen Jahrzehnten. Erweckung bedeutet, dass Leute ganz schnell zum Glauben kommen und nicht nur einer, ganz viele gleichzeitig. Und dass Christen, die so ein bisschen vor sich hinschlafen, plötzlich wach werden und sagen, wir haben hier einen lebendigen, wunderbaren Gott, mit dem wollen wir etwas erleben und ihn anderen bekannt machen. Welche Auswirkungen hatte das? Die Gefängnisse waren leer, die brauchten keine Aufseher mehr dort. Die Polizei hatte nichts mehr zu tun. Allerdings nur vorübergehend, später hat sich das dann wieder geändert, nachdem diese Erweckung wieder etwas einschlief. Das heißt, dort, wo Gott Menschen mobilisiert, fängt er an, ihr Leben zu verändern, sodass es anfängt, in seinen Augen makellos zu werden. Das muss nicht jeden begeistern, weil es ja auch auffallen kann. Wenn zum Beispiel in einer Klasse alle abschreiben und einer sagt, ich schreibe nicht ab. Und der, obwohl er ein ganz guter Schüler ist, vielleicht nicht ganz so gut abschneidet wie die anderen, kann es ja sein, dass die anderen sauer sind, weil sie sagen, wir sind in Gefahr, dass wir entdeckt werden, weil der eine ja nicht mitspielt. Oder wenn einer sagt, ich spare mich auf für den Partner, den ich einmal heiraten werde, und möchte die Dinge nicht alle schon vorher mit diesem und jenem erlebt haben oder zu unpassenden Zeiten, sondern ganz in dieser Beziehung, dann ist es so, wie wenn hier der Mann vom Mond herunterstiege und irgendwas vom Sandmännchen erzählen würde. Völlig ungewohnt und für viele Leute absolut unverständlich, klingt fast verklemmt, obwohl es eigentlich das beste Ziel ist, das jemand für seine Partnerschaft haben kann. Oder wenn jemand anfängt, regelmäßig für Gott zu geben. Ja, und die anderen sagen, hör mal, die Kirche ist sowieso immer hinter deinem Geld her, jetzt lässt du dich hier auch noch ausnutzen. Dann kann das unterschiedliches Echo haben. Oder wenn einer seinen Glauben mitteilt und darüber redet. Sag mal, bist du ein Zeuge Jehovas? Weil man nur gewohnt ist, dass Sektierer über ihren Glauben reden und so normale Christen ihn still für sich behalten. Ähnlich wie man früher über Sexualität nie sprach, was sich allerdings inzwischen ja sehr verändert hat. Ja, oder wenn jemand plötzlich ehrlich wird gegenüber dem Finanzamt. Kann ja sein, dass am Jahresende dann ein bisschen weniger Geld zurückfließt, aber dafür das Gewissen frei ist. Und vieles mehr. Wir hatten im Männerfrühstück einen Geschäftsmann, der ein großes Modehaus hat in Würzburg und der zum Beispiel an verkaufsoffenen Sonntagen ein Schild in sein Schaufenster stellt. Sonntags haben wir geschlossen, wir ehren Gott, in seinem Gebot heißt es, du sollst den Feiertag heiligen. Die Leute kaufen weiter bei ihm, obwohl man sagen könnte, der Mann ist ja völlig hinter dem Mond, dass er solch eine tolle Chance nicht nutzt, einen Sonntag seine Sachen zu verkaufen. Das heißt nicht, dass jeder Christ es eben nachmachen müsste, die Akzente liegen unterschiedlich. Makellose Kinder Gottes, die das Lebenswort festhalten. Ich weiß nicht, ob Sie entdeckt haben, dass das Wort der Bibel ein Lebenswort ist. Das heißt, wenn es jemand annimmt, empfängt er ewiges Leben. Eine ewige Verbindung zu Gott durch Jesus, die nie mehr abreißt. Und ich würde mich freuen, wenn wir persönlich mehr auch diese Seite entdecken, das Wort Gottes wieder weiterzugeben, betend zu erwarten, dass Gott uns Kontakt schenkt mit Menschen, die dieses Wort hören und brauchen. Und irgendwann vielleicht auch annehmen. Ja, und der Paulus sagt, haltet es fest, mir zum Ruhm, das heißt dem Paulus zum Ruhm, denn er hat es ja ihnen vermittelt. Aber er sagt natürlich, mein Ruhm kommt ja nur, weil ich das tue, was Gott durch mich tut. Damit ich nicht vergeblich gelaufen bin. Das ist eine betrübliche Erfahrung, wenn Menschen, die zum Glauben kommen, dann wieder abirren. Meistens hängt es mit der Frage der Partnerschaft zusammen, die irgendwie unklar geregelt ist, oder mit der Frage des Geldes. Das sind so zwei Bereiche zum Abirren, wo es war sehr nett, als ich junger Pfarrer war und wir gewarnt wurden. Heute gilt die Warnung allerdings kaum mehr. Er sagte, Sie müssen sich vor zwei Dingen hüten, und dann kamen zwei Handbewegungen. Das eine war diese Bewegung und das andere war diese Bewegung. Zwei Dinge, die einem vom Weg sehr leicht abbringen können. Aber ich möchte ein nettes Beispiel erzählen. Ich meine, ich hatte es schon mal angedeutet, von einem jungen Mann. So ungefähr einmal im Jahr hatte ich bisher die Gelegenheit, in Frankfurt in einer chinesischen Gemeinde zu predigen. Wobei das ja lustig ist, in eine Sprache übersetzt zu werden, von der Sie keine Ahnung haben. Sie wissen auch gar nicht, was der den Leuten erzählt, ob das wirklich das ist, was Sie gesagt haben oder nicht. Und dann fragte ich ihn mal, sagen Sie, wie sind Sie eigentlich zum Glauben gekommen? Wobei das für Chinesen ja nichts Übliches ist, das haben die oft nicht von zu Hause. Und da lächelte er, grinste so rüber zu einer jungen Dame, die auch lächelte und zurückgrinste und sagte, ich sollte Sie fragen. Ging ich auf sie zu und fragte, also Sie sollen mir erklären, wie er zum Glauben gekommen ist. Das war seine Frau. Sagt sie, ja, er wollte mich heiraten. Sagte ich, gerne, freue ich mich drüber, aber nur unter der Bedingung, dass du Christ wirst. Er war es nämlich noch nicht. Also ging er zu dem Pastor, damals Tau, um sich erklären zu lassen, wie er Christ würde, damit er sie heiraten konnte. Er hatte allerdings den festen Vorsatz, wenn er sie geheiratet hat, würde das Ganze wieder ablegen, wie die meisten Leute das ja dann tun, wenn sie vorübergehend als Mittel zum Zweck so ein bisschen zum Glauben kommen. Und das hat er versucht. Er hat also sich taufen lassen und sich informiert und so weiter. Und dann sagt er so nett, als er es ablegen wollte, es hat nicht geklappt. Das heißt, Gott hat einfach an ihm festgehalten. Und das fand ich natürlich ausgezeichnet, aber nicht nur ich, er sowieso und seine Frau auch, zu erfahren, Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja, in dieser Predigt, in diesem Abschnitt ging es um die Frage, wie verhält sich Gottes Wille zu Ihrem oder zu meinem Willen? Ja, wenn er das Wollen und Vollbringen wirkt, der Anfänger und Vollender ist, spielt dann mein Wille auch noch eine Rolle, Ihr Wille? Die Antwort ist klar, ja. Gott schaltet Ihren Willen immer ein, nie aus. Gott schaltet Ihren Willen immer ein. Aber auch wenn er eingeschaltet ist, fügen Sie dem Willen Gottes gar nichts hinzu. Sie akzeptieren ihn nur für Ihr Leben, sodass das, was er tun möchte, dann in Ihnen sich entfaltet. Und hier gibt es ein schönes Wort, wo es heißt, Gott wirkt Wollen und Vollbringen. Da steckt das griechische Wort Energien dahinter. Gott wirkt, das heißt Energien, das heißt, er steckt Energie in Sie hinein. Und was kommt dabei raus? Er wirkt das Wollen und das Vollbringen. Und das Vollbringen heißt dann wieder Energien. Das heißt, was Sie tun, ist auch Energie weitergeben. Und dazu wünsche ich Ihnen und mir gutes Gelingen, Jesus zu vertrauen und sozusagen seine Kraft in das eigene Leben hinein und wieder hinausgehen zu lassen. Ich möchte beten. Herr Jesus, du weißt, wo dein Wort immer persönlich ist und dafür lobe ich dich. Segne jeden, der einfach spürt, dass du mit ihm redest, dass das Vertrauen wächst und dass du in dem Leben des Einzelnen auch in meinem Leben das Wollen und Vollbringen wirkst. Amen.